Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
Heute Abend sind Rick Lupert und Anton Maria Moser mit ihren neuen Büchern da. Für Rick ist es ja das erste. Du hast schon mal was Kleines gemacht. Es ist also nicht das erste. Und wir wollen über die Bücher sprechen. Es ist für uns eine nicht häufige Gelegenheit, dass wir zwei Autoren gleichzeitig zu Gast haben. Und ich denke, wir fangen auch gleich mit diesem Thema an. Ich setze mich darüber. Anton und Rick, eure beiden Bücher verbindet einiges. Es verbindet aber auch eine Autorenfreundschaft. Und ich finde, das sollte man vielleicht gleich als Anfang, an den Anfang stellen, nachdem ihr euch vielleicht nochmal kurz vorgestellt habt. Ihr kommt ja beide vom Theater ein bisschen her. Ne? Das merkt man Antons Buch, wie ich finde, auch sehr stark an. Erzählt mal vielleicht, Anton, du zuerst von dir, was du machst, was du außer dem Schreiben machst und wie du zum Buch gekommen bist.
Ja, erstmal hallo, ich freue mich auch sehr da zu sein. Hallo, dass ihr da seid. Ich habe eigentlich angefangen, nach der Schule zu studieren, und zwar Germanistik und Philosophie. Und das wurde aber immer mehr zum Hobby. Und ich habe währenddessen gemerkt, dass selber Dinge machen mir, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß macht. Und habe dann ein Drama geschrieben und wurde dann ein bisschen durch die kleine Würzburger Literaturszene in ein Studierendentheater geschubst. Und da habe ich das dann aufgeführt. Und so bin ich eher zum Theater gekommen und habe beim Schreiben das Szenische immer sehr im Mittelpunkt gehabt. Mhm. Also das Gespräch generell als Format, was mich fasziniert, und das dann in einer knappen, pointierten Form, die auch auf der Bühne stattfinden könnte, mit ins Schreiben reingenommen. Mhm. Und habe dann in Wien angefangen, beim Theater zu arbeiten, zu assistieren, eigene Stücke in der freien Szene zu inszenieren. Und das hat dann parallel auch das Schreiben beeinflusst, auf jeden Fall. Mhm.
Rick, jetzt zu dir. Erzähl von dir. Was machst du, wenn du nicht schreibst, und wie hat das dann auch mit deinem Schreiben zu tun?
Ich habe auch nach der Schule, also ich habe zuerst Zivildienst gemacht, wenn man das hier ja noch darf. Und dann habe ich was Ähnliches angefangen zu studieren, und zwar vergleichende Literaturwissenschaft. Und das einzige Berufsbild, abgesehen natürlich vom Lehrbeauftragten für vergleichende Literaturwissenschaft, das diesem Studium wirklich wie die Faust aufs Auge entspricht, ist der oder die Dramaturgin, also auch ein Theaterjob. Und da habe ich mich beworben dann irgendwann mal am Theater in der Josefstadt, wo man Hospitanzen in diversen Bereichen machen kann. Habe eine Dramaturgie-Hospitanz gemacht, und dann habe ich ein Jahr lang am Landestheater Niederösterreich gearbeitet, auch als Dramaturg oder als Dramaturgieassistent. Mhm. Ja, und ich glaube aber nicht, dass das unbedingt so viel mit meinem Schreiben zu tun hat. Also ich würde gerne mal ein Drama schreiben, es ist aber einschüchternd. Also ich weiß nicht, wie Anton das macht, aber ja.
Genau, bei dir ist es, fand ich es auch, beim Lesen kommt es nicht so durch. Eure beiden Bücher sind im gleichen Verlag erschienen, Verlag Rotscheibe aus Würzburg. Der Connex kommt sicher über dich, Anton, weil du ja aus Würzburg bist. Aber diese beiden Bücher verbindet eben auch noch so eine Autorenfreundschaft, was auch ein bisschen außergewöhnlich ist. Und ich fände es schön, wenn wir über diese Verbindung mal einsteigen. Erzählt doch mal kurz, wie ihr so schreibend, privat, sonst wie zusammengekommen seid und die Idee gefasst habt, dann auch heute Abend gemeinsam hier zu sein.
Machst du?
ja, gern. Also ich glaube, dass wir beide so vor ungefähr 2 Jahren oder 3 Jahren in der Wiener Szene von Menschen, die sich für Literatur und Theater interessieren, unterwegs waren und gleichzeitig mit dem Studium verbunden sind. Und dann eben beide auch über den Verlag verbunden waren. Und dann muss man sich vorstellen, also dieser Verlag ist eigentlich mehr ein Kollektiv drumherum, ist gegründet von zwei Brüdern und kommt ursprünglich aus Würzburg, gab es mittlerweile schon, hat Verbindung nach Frankfurt und Leipzig und Wien eben, also hat sich über das Regionale verbreitet. Und im Prinzip ist es eigentlich ein freundschaftliches Zusammenarbeiten, das einen Anker hat in einer Zeitschrift, der kollektiven Literaturzeitschrift Würzburg, in dem Verlag Rotscheibe, in eigenen Theaterarbeiten und dieses Kollektiv, das ist so ein schwammiger Begriff, den man gerne über sowas drüber stellt, bedeutet im Prinzip, dass wir das gemeinsame künstlerische Arbeiten eigenständig machen wollen, würde ich vielleicht sogar sagen. Also in einer gewissen Ohnmacht gegenüber Institutionen, eine eigene Konstellation entgegenstellen und dass wir uns helfen, weil wir uns mögen und nicht uns helfen, weil es im Vertrag steht. So. Und dass wir uns schon ganz lange geholfen haben, bevor Verträge existieren. Oder manchmal Verträge existieren und dann lernt man sich kennen und dann mag man sich auch noch. Und das ist für uns, glaube ich, sehr zentral.
Genau, und auch, dass ohne Verträge alle Fähigkeiten so ein bisschen gebündelt werden. Und wenn gerade jemand Zeit hat, dass dann mal auch ohne einen Vertrag ein Werbetext für das Buch des oder der Kollegin geschrieben wird und solche Dinge. Oder dass man vermittelt, zum Beispiel beide Covers wurden, also meines wurde tatsächlich komplett designt und das wurde gestaltet mit dem Coverbild von Peter James Borrower, von einer Freundin von mir im Prinzip. Genau, dass man sozusagen einen Freundeskreis auch anzapft und selbst auch ein Freundeskreis ist, was diverse Themen angeht und man sich eben hilft.
Was so von formal eure beiden Bücher fand ich so ein bisschen verbindet, da kommen wir dann verlaufs noch drauf zurück, ist so eine nicht ganz lineare Erzählweise. Das ist aber, glaube ich, nicht sozusagen ein ursprünglich verbindendes, sondern das ist vielleicht irgendwie auch von eurem, wie ihr so drauf seid, ein Hintergrund. Fangen wir vielleicht mal mit deinem Buch an. Dein Buch ist ja zunächst mal, würde ich sagen, fast klassisch ein Roman, auch Kapitelgliederung. Aber er hat zwar eine komplizierte Geschichte, aber sie ist vor allen Dingen nochmal dadurch komplizierter, dass du nicht nur verschiedene Stimmen sprechen lässt, du lässt verschiedene Genres auftreten. Im Grunde einerseits fand ich, passagenweise liest sich wie ein klassischer historischer Roman, ist zwar sozusagen eine dystopische Konstellation, die eher vielleicht in der Zukunft sein könnte, aber so vom Erzählduktus, ja, auch immer ein bisschen wird erklärt, was denn eigentlich so war in diesem Zusammenhang, dann sind es fast wie Tonband, also Aufnahmen, Transkripte, auch ein bisschen atemlos dann, innerer Gedankenfluss kommt auch und dann gibt es auch nochmal eine Unordnung der Kapitelgliederung, weil die nämlich nicht, sie sind zwar nummeriert, aber nicht der Reihe nach. Wie kommt es denn dazu? Erzähl es vielleicht mal kurz, was dir bei diesem ganzen Roman vorschwebt und dann stell uns doch vielleicht gleich mal die erste Szene vor.
Ja, also das erklärt sich vielleicht am besten aus dem Entstehungsprozess des Romans. Als erstes entstanden ist das Ganze als Logbuch oder Tagebuch einer Universitätsprofessorin auf dieser fiktiven Insel, die einen Flüchtling aus dem Nachbarland anfährt und dann bei sich aufnimmt, obwohl das illegal ist in dem Staat, in dem sie lebt. Und das hatte nur diese Form des Tagebuchs dieser Universitätsprofessorin. Und dann habe ich gemerkt, als das fertig war, dass mir diese Perspektive nicht unbedingt reicht auf diese Geschichte und dass da viel mehr drinsteckt und dass da viel mehr Erzählungen auch drinnen sind, viel mehr Personen da drin hängen, die es auch verdient haben zu sprechen oder denen es wert ist zu folgen. Und dann habe ich eben noch die anderen drei oder vier Stimmen geschrieben und dann hatte ich diese 3, 4, 5 Erzählstränge und wusste nicht so recht, was jetzt, ob ich das einfach der Reihe nach sozusagen gelesen haben will oder wozu ich mich dann entschieden habe, ob ich die einzelnen Stimmen auseinanderschneide und durchmische. Und jetzt gibt's sozusagen, und das Endprodukt ist eigentlich ein Mittelweg, weil es gibt jetzt beide Möglichkeiten. Entweder man liest es von Seite 1 bis Seite 260 oder so und die Stimmen unterbrechen sich gegenseitig und die Erzählung setzt sich so nach und nach zusammen. Und das ist vielleicht am Anfang ein bisschen desorientierend, aber ich hoffe, dass es dann relativ schnell auch Sinn ergibt. Oder man folgt der Kapitelnummerierung, weil aufs erste Kapitel folgt eben kein zweites Kapitel, sondern das 56. Kapitel. Und wenn man sich nach dem ersten Kapitel aber das zweite Kapitel raussucht und dann immer so weiter, dann bleibt man immer in einer Stimme. Und eine Stimme erzählt fertig und dann setzt die zweite ein und erzählt ihre Geschichte. Genau. Und worauf ich damit, oder was das soll, ist, glaube ich, der Versuch, oder dieses Multiperspektivische ist der Versuch, eine Geschichte zu erzählen, ohne sie tatsächlich zu erzählen. Weil die zentrale Geschichte, nämlich die Geschichte dieses jungen Mannes, der aus einem Bürgerkriegsland in ein vermeintlich sicheres Land flieht, die wird nicht erzählt. Die ist die Leerstelle, um die alle anderen Geschichten kreisen, aber über die wird nur vermutet, über die wird nur angedeutet, aber sie wird dann doch miterzählt in irgendeiner Weise. Genau. Und das war so der Versuch. Mhm. Genau, dann würde ich einfach mal dieses erste Kapitel vorlesen. Und dieses erste Kapitel ist jetzt das, was aus diesem anfänglichen Tagebuch geworden ist, weil im Lektoratsprozess haben dann mein Lektor, das ist eben Marco Bötsch, einer der beiden Verleger, und ich waren uns sehr schnell einig, dass es sehr, sehr, sehr unrealistisch ist, dass diese Frau in dieser Stresssituation sich jeden Abend hinsetzt und das alles feinsäuberlich aufschreibt. Und deswegen hat das Ganze jetzt die Form eines Monologs, den sie erschöpft, nachdem der Großteil der Handlung schon passiert ist, einer Zufallsbekanntschaft eigentlich in einer Bar erzählt. Deswegen hat das Ganze jetzt eben die Form eines atemlosen Monologs. Eins. Lass mich dir also erzählen von dem, was mich hierher treibt, was mich dich so aus dem Nichts heraus so plötzlich hat treffen lassen, obwohl das keiner von uns wollte, obwohl wir uns schon so lange nicht gesehen haben, aus gutem Grunde natürlich, doch nichtsdestotrotz, wir kennen uns kaum. Und du hast klargemacht, eigentlich hasst du mich, und ich will dir sagen, zu Recht hasst du mich. Doch vielleicht hasst du mich weniger, nachdem ich dir erzählt habe, was mich hierher treibt, in den Hafen, in diese verrauchte Kneipe, mitten unter Leute, die mich sicherlich nicht leiden können, die mich wahrscheinlich sogar ebenso hassen, wie du es tust. Was mich also hierher treibt, getarnt und verloren, suchend, wandelnd, ist ein Junge, den ich vor Wochen angefahren habe, in den Bergen, wo ich lebe mit meinem Mann, oder lebte, sollte ich besser sagen. Doch dazu später mehr. Den Jungen, den ich anfuhr, verletzte, ins leerstehende Haus meiner Eltern brachte, der ist Usat, und das war mir gleich klar, doch konnte ich mich nicht dazu bringen, die Polizei zu rufen, wie ich es hätte tun müssen. Gerade ich hätte das tun müssen, wo doch mein Mann, wie du weißt, Teil dieser Regierung ist und mitbeschlossen hat, was mit usatischen Flüchtlingen geschieht, wenn sie über die Grenze... Doch genug davon. Ich will nichts ausbreiten, wofür ich mich schäme, denn ja, ich schäme mich für all das, wobei ich mitgemacht habe. Es war nicht nur mein Mann, ich war dabei, habe alles mitgetragen, und das, was mir nun so ekelhaft und verachtenswert erscheint, davor habe ich lange die Augen verschlossen, wollte es nicht sehen, und ich bin mir nicht sicher, hätte ich es gesehen, ob ich es verurteilt hätte oder mich von meinem Mann hätte beruhigen oder besser einlullen lassen. Aber nun lass mich endlich beginnen.
Genau, du hast es jetzt so ein paar Mal auch so angedeutet, also es geht um eine Insel, die ist geteilt. Ein Teil wird im Grunde so populistisch autoritär regiert, aber noch einigermaßen geordnet. Der andere ist auch diktatorisch, aber versinkt im Bürgerkrieg gerade. Es ist eine Dystopie. Es ist im Grunde die Fiktion ist, dass das mal eine österreichische Kolonie war, diese Insel, und dass sich da auch noch Spuren finden. Neu-Wien ist die Hauptstadt der einen Hälfte, aber so neu ist es gar nicht. Es ist ja im Grunde auch jenseits dieser Geschichte, die du da erzählst, ist es ja auch ein ziemlich politisches Buch, weil es ja ganz stark im Grunde auch auf die jüngere Vergangenheit Österreichs Bezug nimmt.
Ja, also das erklärt sich auch aus dem Entstehungszeitraum oder dem Grund, warum es das Buch überhaupt gibt. Und das war das Frühjahr 2020, ja, als die neue Regierung ins Amt kam, gerade angelobt war, dieses Beste aus beiden Welten, was wir die letzten 5 Jahre erleben durften. Und das hat mich am Anfang hoffnungsvoll gestimmt, weil ich mir gedacht habe, die Grünen mit dabei, das ist auf jeden Fall besser als die FPÖ mit dabei, die wir davor hatten. Und ich hatte die Grünen damals sogar gewählt bei der Nationalratswahl und war schwer enttäuscht, als in den ersten Wochen dieser Regierung das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos gebrannt hat und selbst die Regierungsbeteiligung der Grünen, die FPÖ, die ÖVP, wobei, ist ja egal, nicht dazu bewogen hat oder nicht dazu bewegen konnte, auch nur ein Kind von dieser Insel runterzuholen. Das hat mich ja damals tatsächlich noch überrascht und schockiert. Und dann wollte ich eben darüber schreiben. Ja, und daraus entstand dann dieses Buch. Also es hat schon viel mit den letzten Jahren zu tun und mit der Entmenschlichung, die Flüchtlinge erfahren durch die österreichische, aber auch die Politik der EU. Und ja,
genau. Genau, wobei du aber da auch, ich meine, diese Insel ist ja eben gespalten und dieses Bürgerkriegsland, der Osat, aus dem man eigentlich nicht wirklich raus darf, der ist ja, war auch eigentlich jetzt, ich meine, die machen ja auch dauernd alles falsch, selbst auch die Flüchtlinge machen dauernd alles falsch. Da hast du ja sehr viel Mühe gegeben im Grunde, dass was ja ganz nahe liegt im Grunde bei so einer furchtbaren Flüchtlingsgeschichte, auch die Lager, die dann beschrieben werden, dass man im Grunde relativ schnell in ein Freund-Feind-Gut-Böse-Schema kommt. Hat das auch was mit der ganzen Gliederung zu tun, dass du das aufbrichst und da im Grunde keinen so richtig gut sein lässt?
Ja, ich glaube, das ist ein Bedürfnis nach Realismus. Oder nicht nach Realismus, sondern nach irgendwie, ja, nach Ambivalenz. Also, dass man nicht, dadurch, dass es viele Perspektiven gibt und einige davon sehr, sehr personal sind, wie diese erste von Marianne heißt sie, oder auch noch ein zweiter Bewusstseinsstrom, das sind beides Ich-Erzählungen und das ist tief subjektiv und dementsprechend vielleicht auch nicht ganz vertrauenswürdig. Vor allem Marianne, die bis gerade eben noch absolut auf Linie war mit ihrem Mann und mit dieser menschenfeindlichen Politik und jetzt aus der Not heraus, weil sie eine Person vor sich hat und keine Zahlen mehr, plötzlich umschwenkt und ihre Menschlichkeit entdeckt, das kann keine wirklich vertrauenswürdige Erzählerin sein. Das war dann auch der Grund, warum ich mehr schreiben wollte. Ja, daraus ergibt sich dann vielleicht auch, dass es nicht dieses klassische Gut-Böse-Schema gibt, wobei ich glaube, ich schon härter mit Merland ins Gericht gehe, weil ich Merland halt kenne.
Ja, also Merland ist im Grunde mit Neuwien.
Ja, genau.
Ist fast schon Alt-Wien mit Alpen, ne?
Genau.
Ja, genau. Du hast jetzt 2 Stichworte gesagt. Wir hatten ja gesagt, wir machen ein bisschen Ping-Pong heute Abend. Ambivalenz und Realismus. Die spielen ja in deinem Roman, Anton, auch eine große Rolle und obwohl du eigentlich jetzt weniger sozusagen den klassischen Roman-Duktus hast, es ist viel Dialog, viel szenisch, viel, also man spürt viel Theater, finde ich, in deinem Buch. Es ist eine große schwule Liebesgeschichte, die du beschreibst, aber ganz viel auch mit Ambivalenz und Realismus und ein bisschen abgeklärt auch, oder?
Ja, also ich glaube, die Frage dabei ist, wie stark ist die Erzählstimme wirklich? Und in dem Buch entwickelt sich eine Beziehung, die immer mehr auch kommentiert wird und eingeordnet und theoretisiert wird. Und als Beispiel für ein Modell von Beziehung verwendet wird. Und in dem Punkt kommt, glaube ich, eine gewisse Abgeklärtheit rein. Also in dem dann diese zwei Figuren, ob sie wollen oder nicht, als Beispiel genommen werden für einen ganz unangenehmen Moment einer Beziehung, der dann knallhart von der Erzählinstanz eingeordnet wird. Im Gegensatz zu anderen Momenten, wo nur sie sprechen und sogar die Regieanweisungen, in Anführungszeichen, ausbleiben und die Sprache für sich steht. Also das sind schon verschiedene Aspekte, die ich mit drin haben wollte.
Aber erzähl mal, wie funktioniert der? Also was ist der, also die Geschichte ist eigentlich ganz einfach. Zwei Jungs lernen sich kennen. Sie waren vormals mit der gleichen Person zusammen. So haben sie irgendwie sich schon mal wahrgenommen, aber und dann in einem Wartezimmer erkennen sie sich irgendwie, zumindest der eine den anderen und schwupps, auf einmal sind sie ein Paar. Das ist sozusagen die Story. Ja? Ja. Und jetzt erzähl mal von den weiteren Verwicklungen, die sich ergeben, die jetzt gar nicht mal so, die sagen, es ist ja keine Action-Verwicklung, aber es sind dann eben so diese Beziehungsverwicklungen, wie es weitergeht und was wir dann so zu lesen bekommen.
Na, die beiden erleben eine gemeinsame Beziehung, die über das Buch hinweg erzählt wird und die in Phasen, die man vielleicht kennt, mit einem sehr intensiven Zusammenkommen, mit einer Phase des absoluten Verliebtseins, mit einer gewissen Routine, die sich einstellt und auch einer Trennung, erzählt wird. Und die Erzählung passiert aber selten über den einen großen Moment, der ausgebreitet wird, sondern es sind viel kleinere Momentaufnahmen, die aneinandergereiht sind. Und damit ist das Buch quasi wie so ein Puzzle, was zusammengesetzt wird. Und jede einzelne Buchseite zeigt auch einen einzelnen Moment der Geschichte. Und die zwei Hauptfiguren, Valentin und Marian, haben auch durch diese gemeinsame Verbindung irgendwann nicht mehr den Überblick, erleben sie jetzt etwas zum ersten Mal oder erleben sie etwas, was sie mit einer anderen Person schon mal erlebt haben. Und es verwischt so ein bisschen, wer hier eigentlich in wen verliebt ist und ob es noch zwei konkrete Figuren sind oder ob es schon ein Muster ist, was in Beziehungen immer und immer wieder wiederholt wird. Genau, so würde ich es vielleicht mal zusammenfassen.
Dann mach mal.
Aber ich lasse mich gerne bremsen, wenn ich zu viel lese.
Fang mal an.
Valentin und Marian besuchen ein Konzert. Beide haben sich am Kleiderschrank Mühe gegeben und sitzen kultiviert in ihren Stühlen. Ihre gemeinsame Armlehne belegen sie zunächst aus Schüchternheit nicht. Sie sitzen bewusst da und bemühen sich gar souverän zu sein, in der Angst nicht zu beeindrucken. Der eine blamiert sich durch sein Magengrummeln, der andere durchs Niesen. Ihre Ellenbogen schaffen die Annäherung, als sie sie gleichzeitig in ihrer Mitte ablegen. Der kleine Kontakt ist zu warm. Es spielt eine Trompete. Auf dem Heimweg reden sie erstmal nicht über das Konzert. Ich muss ja sagen, ich weiß, es war meine Idee, aber ich fand es echt nicht so gut. Marian lacht erleichtert auf. Ja, es geht mir ähnlich. Da sind sie nun. Oh, da sind wir nun, denkt sich Valentin. Oh, da sind wir nun, denkt sich Marian. Sie sind wieder verabredet. Oh, wir sind wieder verabredet, denkt sich Valentin. Oh, wir sind wieder verabredet, denkt sich Marian. Sie gehen die Straße entlang. Wir gehen die Straße entlang, denkt sich Valentin. Oh, wir gehen die Straße entlang, denkt sich Marian. Und jetzt könnten sie ins Gespräch kommen. Oh, jetzt könnten wir ins Gespräch kommen, denkt sich Valentin. Oh, jetzt könnten wir ins Gespräch kommen, denkt sich Marian. Tja, was für eine verfahrene Situation ist das denn? Diverse Kulturpraktiken bieten einen Ausweg. Valentin und Marian wählen Backgammon. Sie konzentrieren sich gemeinsam auf das Spiel und schlagen ihren Köpfen so ein Schnäppchen. Der Fokus verschiebt sich zum ersten Mal weg von ihnen und auf etwas Drittes. Dadurch kann dasjenige zwischen ihnen ankommen und atmen. In den Körpern um das Spielbrett setzt sich das Gespräch fort. Das Bewusstsein ist aber vordergründig gebunden an die Steine und so kann hintenrum eine Anziehung entstehen. Valentin und Marian treffen sich am Eingang des Parks. Die Luft riecht gut. Valentin trägt ein lila oversized Fleece Hoodie, Marian einen sehr ähnlichen in dunkelgrün und sie machen sich dementsprechend Komplimente. Sie spazieren im Laub und trinken zwei verlängerte. Wenn Emma uns jetzt hier sehen könnte. Sie sitzen auf einer Parkbank. Marian hat beide Beine am Boden. Valentin überschlägt sich in Richtung Marian. Seine Fußspitze an dessen Wade und er zuckt zurück. Ein wenig später berühren sich ihre Schultern das erste Mal. Und beide fragen sich, wer von ihnen das eingeleitet hat. An intensiven Stellen ihres Gesprächs streifen sie sich ganz sachte. Irgendwann laufen sie Richtung Ausgang. Marian läuft so dicht an Valentin, dass sie fast zusammenstoßen. Er bemerkt es erschrocken und steuert zu stark dagegen, sodass er ins Schwanken gerät. Die beiden taumeln aus dem Park. Zwei liegen so intim und unbequem. Durch diesen Arm liefen einmal Nerven. Er ist jetzt taubes Gewebe. So zu bleiben ist es schon wert, ein bis zwei Gliedmaße dafür zu verlieren. Während einer auf Klo geht, streckt sich der andere gründlich und merkt erst da, wo es überall krampft. Trotzdem genauso bereitwillig zurück in die warme Zange. Er liegt auf seinem Ohr, kann vor lauter Herzschlag gar nicht schlafen. Als sein Kopf springt, rettet ihn die Wärme. Was sind deine größten Ängste? Nicht erwidert zu werden. Also, dass niemand mich so sieht, wie ich die Person sehe, die ich liebe. Das geht nicht. Das weißt du, oder? Was? Naja, glaubst du, dass überhaupt zwei Menschen genau gleich fühlen können? Kurz passiert nichts. Ich glaube, du kannst Gefühle nicht so gut vergleichen. Nur genießen, dass sie da sind, ihnen nachgehen und es wertschätzen, wenn sie sich entgegenkommen. Aber ich denke schon an diesen einen Menschen, der kommt und mich genauso sieht, wie ich ihn. Niemand wird dich so lieben, wie du liebst. Das kannst nur du. Das ist deine schönste Fähigkeit. Glaubst du, es gibt mehr und weniger Lieben? Geh dem nicht nach. Wenn du geliebt wirst, ist es nicht recht, es messen zu wollen. Sei geliebt. Ich bin gerade aufgewacht, aber möchte eigentlich noch weiter schlafen. Alles in Ordnung, mein Lieber? Kann ich dir etwas Gutes tun? Nein, du bist eh lieb. Wenn ich es mir recht überlege, ist es doch ganz schön. Hab ich mir doch gedacht, du Grummelbär. Süß, wie schnell du deinen Ärgern aufgibst. Da hast du mich ertappt. Aber jetzt nicht lustig machen. Nein, nein. Keine Sorge, du Maus. Ich will gerade so sehr mit dir schlafen. Dito. Sie sind aneinander. Längst bewegen sie sich nicht mehr, sondern geschehen zusammen. Ihre Gesichter streifen übereinander, wie zufällig treffen sich ihre Lippen. Er atmet ihm sanft über die Brust. Er streicht über ihn in Kreisen. Er spielt ein Muster aus Fingern. Er küsst ihn auf die Spitze. Sie wiegen sich ineinander. Marian und Valentin spielen Schach. Sie schmiegen sich um das Brett. Wer nicht am Zug ist, plant und schmachtet. Tricky. Moment. So. Na, das wird dir auch nicht helfen. Nimm dir die Zeit. So. Aha. Glaubst du, Liebe ist nur Fortpflanzung? Ja, Mann. Genau das. Also, haben wir irgendetwas falsch gemacht? Korrekt. Du bist. Ich schaue dich gern an, wenn du dich unbeobachtet fühlst. Ich schaue dich gern an, wie du dich aus dem Bett schälst. Ich schaue dich gern an, wie du dir einen runterholst. Ich schaue dich gern an, wenn wir uns treffen und ich früher da bin und du gerade ankommst, aber mich noch nicht entdeckt hast. Weißt du, was echt toll ist? Was? Also an uns? Meine Screentime ist so niedrig wie noch nie. Ich bemerke, dass ich dich sehe, obwohl du nicht da bist. Einmal liegst du als transparenter Film über einem Möbelstück und blickst in Umrissen zu mir her. Du hebst dich kaum vom Stoff ab, da wo deine Augen sind, flimmert's und es nimmt sich wahr. Wenn ich versuche, aus dir Linien zu machen, wirst du ein Abbild von früher. Und manchmal glaube ich aber, dass vielleicht deine Augen immer gegenwärtig sind, während deine Formen erinnert werden, sehe ich dich jetzt in ihnen. Du hast mir mal gesagt, dass du mich an Ampeln siehst. Es ist ein Moment, wie du mich ansiehst. Nicht wir uns, sondern du warst bei mir und hast mir beim Kruscheln und Erledigen zugesehen. Wenn ich im Augenwinkel zu dir gesehen habe, hast du deinen Kopf schnell weggedreht, als hätte ich dich ertappt. Du kannst mich ja auch immer so ansehen, dachte ich mir wohl. Und dann tust du es eben. Wenn ich mal etwas erlebe, liegt es sehr nahe, es könnte auch mit dir sein. Also, denke ich mir, da habe ich nun was erlebt und bin dabei für mich allein. Aber eigentlich ist das unwahrscheinlich. Es scheint nicht wahr. Es scheint wahrer, dass du auch dabei warst. Und wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, du warst auch dabei. Und wenn ich in Jahren gefragt werden würde, ob du auch dabei warst oder ich allein war, würde ich sagen, ich erinnere mich nicht genau, aber am wahrscheinlichsten ist es, dass du auch dabei warst. Ich glaube, für die ganze Zeit gilt, du warst dabei. Und vielleicht habe ich mir manchmal vorgestellt, du wärst nicht dabei. Soweit mal.
Ja, das muss man dann auch immer ein bisschen sacken lassen, fand ich, auch beim Lesen. Weil es hat so diese Mischung. Du hast ja irgendwie, das ist einerseits sehr analytisch, und dann denkt man, ja, die Gebrauchsanweisung liegt daneben. Aber dann hat es ja dann doch irgendwie was unglaublich Berührendes. Nun soll dieser Abend aber auch nicht nur eine Frontalveranstaltung mit euch beiden sein, sondern ihr seid natürlich auch gerne eingeladen, Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen und Wünsche zu äußern. Also ich versuche das hier so ein bisschen im Blick zu halten und sobald irgendwie jemand aufzeigt, fände ich das gut. Wir haben auch ein kleines Mikro, dass das irgendwie mit aufgenommen wird. Dann machen wir da eben entsprechend die Frage. Ja. Hast du dir das so vorgestellt? Du machst da so, sitzt da so im Chemieraum und machst dann so Reagenzglas und protokollierst das Experiment?
Ich habe schon viel selber ausprobiert, was da drin steht. Aber.
Nein, so nicht. Ich meine, so beim Schreiben.
Also für mich war das Schreiben eine Mischung aus genau darüber nachdenken, was ich selber erlebt habe, mir genau anhören, was Menschen mir erzählen und was passieren könnte als Ergebnis von 1 und 2. Also für mich war es beim Schreiben wahnsinnig entspannend, als ich irgendwann für mich beschlossen habe, eben ich sammle kleine Momente und die können alles Mögliche sein. Und dann ist es meine Aufgabe, die auszuformulieren und so zusammenzusetzen, wie es vielleicht sinnvoll wäre. Und das ist eine total schöne Arbeit, weil dann sich das Schreiben sehr eben, was schon soziologisch manchmal angefühlt hat. Also, dass man, es gibt eine Seite, Da geht es um ein Paar, was in der Bahn sitzt und sich küssen will, aber irgendwie verstehen sie sich falsch und die andere Person denkt, jemand will einem was ins Ohr flüstern und dann entsteht so ein komischer Moment, kennt man vielleicht mit Partner, Partnerin, dass man dachte, es wird jetzt ein Kuss, aber wird es doch keiner, dann ist es unfassbar scheiße, weil der Kuss ist ja was Wichtiges, hat ja auch eine symbolische Wirkung und das ist einfach nur in der Bahn sitzen und beobachten und dann einfach das Phänomen romantische Beziehungen aus verschiedenen Perspektiven zusammensetzen. Das hat tierisch Spaß gemacht, ja.
Und was bleibt einem dann noch? Ich meine, es hat ja was unglaublich Berührendes. Ja, man ist ja dann immer so, ah, ja, schön. Es ist irgendwie auch so, man lacht ja mit, weil es auch wirklich, entweder kennt man es oder es ist so wahrscheinlich, dass man denkt, man hätte es vielleicht schon erlebt. Aber letztlich, wenn man dann anfängt, drüber nachzudenken, war ich ja dann auch immer ein bisschen erschrocken, weil, naja, individuell bleibt dir ja nichts. Das ist alles so typisch, was da abläuft. Ja, du machst ja eigentlich mit dieser ganzen Romantik, ist im Grunde ja seziert, dass das ja alles nur eine Illusion ist. Ne?
Das ist die Gefahr, gell? Ich hoffe, dass ich nicht das damit erreicht habe. Ich habe mich, nachdem ich das geschrieben habe, gefragt, ob, wenn ich selber eine vergleichbare Situation erlebe, ich eben genau in dem Modus drin bin und dann denke, habe ich das schon mal beobachtet oder selber schon mal so erlebt und dann quasi nur noch in Referenzen denke. Und das war schon eine große Angst. Also ich weiß nicht, was es bei Leuten auslöst, die es lesen, aber eben von mir ausgesprochen, dass ich es mir quasi kaputt analysiere. Das war schon eine Angst. Aber ich habe es ausprobiert und habe auch nach dem Schreiben des Buchs schöne, intime Situationen erlebt. Und das hat mich sehr beruhigt. Also, so gesehen, ich glaube nicht, dass man es auf eine Formel runterbrechen kann. Ich glaube, wenn man solche Situationen erlebt, dann vielleicht findet man sich im Nachhinein darin wieder, aber ich glaube, währenddessen fühlt es sich jedes Mal sehr eigen an. Also ich hoffe nicht, dass ich das damit getan habe.
Also ich kann aus der Perspektive von jemandem, der den Text jetzt schon sehr, sehr, sehr oft gehört und gelesen hat, sagen, dass er sich, wie er angeblich jeder Text sich verändert, je nachdem, wann man ihn liest und wann man ihn wieder liest. Aber das ist bei Amo wirklich sehr erstaunlich, wie sehr dieser Text spiegeln kann. Also je nachdem, in welcher Lebensphase und in welchem Verliebtheitsgrad oder Herzschmerzgrad man ihn gerade erlebt. Mhm. Also wann war die Lesereise? Wann habe ich das erste Mal gehört? Vor einem Jahr, oder?
Ja, Frühling 23.
Ja, da, glaube ich, hast du die erste Version davon vorgelesen. Einmal komplett. Das war eine ziemliche Marathonlesung und man blieb aber auch da dran. Und dann habe ich irgendwann mal eine Zwischenversion gelesen gehabt von einem halben Jahr und jetzt, als das Buch vor zwei Wochen rauskam, habe ich es nochmal gelesen. Und jetzt vor allem beim letzten Mal, wo ich es ja schon sehr gut kannte, hat mir das in dieser Situation, in der ich war, so eine Watsche gegeben, dieser Text, den ich so gut kannte. Das war sehr erstaunlich. Also ich glaube, es ist so allgemein und so mit so viel Wiedererkennungspotenzial, dass man in sich selbst individualisiert irgendwie. Also man sieht sich halt selbst so drinnen. Das ist, finde ich, eine große Stärke. Voll.
Genau, aber jetzt bist du wieder mit deinem Buch dran, von dem wollen wir jetzt auch noch ein bisschen mehr hören, weil das ist ja sehr vielschichtig und erzähl mal auch ein bisschen, wie das weitergeht und vor allen Dingen die große Leerstelle, um die das alles kreist, die ist ja schon sehr wichtig. Du hast es ein bisschen für meine Begriffe ja so nur zu nebenbei erwähnt, aber das ist ja wirklich, das ist ein Loch in diesem Buch fast schon und um das sich alles dreht und um das man auch beim Lesen selber dann dauernd sich Gedanken macht, was war das jetzt eigentlich? Ne?
Ja, also ich glaube, ähnlich wie Amo sozusagen eine Parabel auf die Liebe oder romantische Beziehungen ist und so einen sehr allgemeinen oder das Ziel hat, sehr, sehr allgemein zu sein, war mein Ziel hier deswegen dieser fiktive Handlungsraum, eben keine Fluchtgeschichte zu erzählen, die Menschen, die aus Syrien hierher fliehen oder meinetwegen von Venezuela in die USA oder was auch immer, viel, viel besser erzählen könnten. Also natürlich könnte ich mich hinsetzen und aus meiner Perspektive jetzt mir eine flüchtende Person ausdenken, die von Syrien übers Mittelmeer nach Europa flieht, aber warum, sehe ich nicht ein. Und deswegen habe ich halt versucht, das Ganze in einen fiktiven, auch in einen fiktiven Schauplatz zu setzen, um eben eine allgemeinere Geschichte zu erzählen, die sich überall und nirgends abspielen könnte und aber diesen tatsächlichen Moment der Flucht trotzdem auszulassen, weil das ist was, was ich, also da, ich kann mich noch so sehr bemühen, ich werde das nie so hinkriegen, wie sich es tatsächlich anfühlt. Genau, aber ich glaube halt, dass ich es hinkriege zu erzählen, wie sich es anfühlt, zu wissen, dass Leute fliehen und zu wissen, dass Leute hierher fliehen und man selbst in einem Land lebt, das über Obergrenzen spricht, das Grenzen schließen will und so weiter. Und sich daraus ergebende Fragen eben stellen kann. Genau, und in unser aller Leben, also ich weiß nicht, ob irgendjemand hier Fluchterfahrung hat, aber zumindest in meinem Leben ist diese Flucht, die ich ständig in den Nachrichten sehe, ja auch eine Leerstelle. Das sind ja keine persönlichen Geschichten, die da transportiert werden, sondern Zahlen und Daten und irgendwelche Szenarien, die einem dann wieder von diversen politischen Parteien als Schreckensszenarien verkauft werden und Flüchtlingswellen und all diese Schlagwörter, die umkreisen ja auch alle eine Leerstelle, die meisten von uns nicht erleben können tatsächlich. Und ja, das spiegelt das Buch vielleicht ein bisschen.
Dann erzähl mal, wie es weitergeht.
Passt. Dann würde ich jetzt eine Stelle lesen, die sozusagen den Fluchtgrund von Ramon ein bisschen
genau, also erzählt. Genau, nur, dass man das, also Marianne ist die, die Ramon anfährt. Genau, ja. Und genau.
Ja, und das sieht jetzt aus wie ein Spoiler, weil es so weit hinten ist, aber dadurch, dass diese vier Handlungsstränge die ganze Zeit parallel laufen, weiß man eigentlich von Anfang an, was passiert. Also dieses erste Kapitel, was ich vorgelesen habe, das ist chronologisch viel, viel weiter hinten als das, was ich jetzt vorlesen werde. Genau, Ramon ist da noch eben in seinem Heimatdorf und ja, genau, ich fange einfach mal an. Als Ramon nach einem Schultag im Stummen aufsteht, seine Sachen packt und hinausgeht, steht die Sonne immer noch hoch am Himmel und die Hitze ist so sengend, dass die Leiche, die seit dem Vormittag auf der Straße vor dem Schulgebäude liegt, bereits von Fliegen umsummt wird, die sich an dem Blut laben, das sich aus der großen Kopfwunde über den Asphalt verteilt hat und mittlerweile zusammengeklumpt mit dem Sand eine schwarze Masse bildet, über die die Kinder aus der Schule kommend steigen. Genau wie sie über den Toten selbst steigen, ohne ihn länger zu beachten, weil es nicht mehr als einen Blick braucht, um zu eruieren, ob es sich bei ihm um eine geliebte Person handelt oder nicht, und man dann beruhigt weitergehen kann. Selbst wenn jetzt ein Schulkollege über der Leiche zusammenbricht und laut zu schreien beginnt, sich die Haare rauft, ins Gesicht schlägt, den Toten schüttelt und nur von einem Freund getröstet wird, während alle anderen weiter an der Leiche vorbeigehen und kaum reagieren, kaum beachten und in ihren Gesichtern weniger Schock oder Bedauern als Erleichterung zu sehen ist. Und auch Ramon geht nach einem kurzen Blick an dem Toten und dem Wehklagenden vorbei, sieht sich dann nochmal kurz um und winkt dann vorhin seinem Bruder, der zurückwinkt, sich dann aber wieder seinen Freunden zuwendet und mit ihnen über Fußball spricht. Darüber, wo man jetzt hingehen könnte, um Fußball zu spielen. Denn hier vor der Schule, wo sie sonst spielen, geht das nicht, solange die Leiche noch im Weg liegt. Nach Hause will aber auch noch keiner von ihnen. Genauso wenig wie Ramon, der zwar den Weg dorthin einschlägt, dann aber den alten Buchladen aufsperrt, dessen Schlüssel er schon vor Wochen seinen Eltern gestohlen hat, die ihn schließlich nicht mehr brauchen, und das ehemalige Geschäft betritt, in dem es stockdunkel ist. Doch hier findet er sich auch im Dunkeln zurecht und schnell hat er die elektrische Campinglampe gefunden, die er rechts neben der Tür in einem der leeren Regale versteckt hat, und schaltet sie ein, sodass der Raum nun erhellt ist und seine Trostlosigkeit enthüllt. die leeren, staubigen Regale, der zerschlissene Ohrensessel, in dem früher Kunden saßen, um noch nicht gekaufte Bücher zu lesen, die von einer Staubschicht überzogene Theke mit der leeren Kasse darauf, die Matratze, die das einzig saubere Stück Einrichtung ist, auch wenn sich Bissspuren irgendwelcher Tiere darin finden lassen und das Laken so aussieht, als schadet ein Wechsel nicht. Ramon geht zu der Matratze und setzt sich darauf, stellt die Lampe neben sich und schließt die Augen. Abwartend, geduldig, in Sicherheit, denn hier hat ihn noch nie jemand, den er nicht erwartet hätte, gestört. Hier hat er sich noch nie verstellen müssen. Schon als Kind sagte er seinen Eltern immer wieder, wie gern er hier war, und als sie den Laden schließen mussten, war er es, der am lautesten und längsten seinen Zorn und seine Trauer darüber geäußert hat, der am meisten Bahö geschlagen hat. Auch wenn es heute wohl zu seinem Vorteil ist, ist ihm das alte Geschäft doch Refugium und Versteck. Hier kann er verstecken, was niemand sehen darf, sich selbst. Hier kann er im Verborgenen, Geheimen sein, wer er ist. Sein, was draußen unmöglich ist. Tun, was ihm nicht erlaubt ist. Was in dieser Dunkelheit schwer genug ist, denn wie soll man in dieser Finsternis jemanden finden, mit dem man es tun kann? Und doch hat er das geschafft. Hat sich mit Gestik und Mimik so vorsichtig, so subtil wie möglich jemandem genähert. Jemanden gefunden, der so ist wie er, der nach dem Gleichen suchte wie er, den er aber nur hier im staubigen Laden sehen darf. Wirklich sehen, erkennen. Was ihm in der Schule oder auf der Straße unmöglich ist. Auch wenn sie es trotz aller Widrigkeiten in der Schule geschafft hatten, sich gegenseitig zu durchschauen, sich gegenseitig zu verstehen, sich sogar zu verabreden, hier zu treffen, obwohl sie sich in Wirklichkeit nicht kennen. Sie haben hier Sex auf der Matratze zwischen den Regalen im Schein der Campinglampe und dann geht er wieder und Ramon bleibt zurück. Sie sprechen nicht miteinander, sie verlassen und betreten getrennt das Geschäft, sie treffen einander niemals außerhalb, sehen einander nur in der Düsternis. Denn wenn man so anders ist, auf diese schmutzige Art und Weise anders, dann muss man aufpassen, ganz unabhängig vom Regime, ganz unabhängig vom Diktator und seiner Ideologie. Diese Art von Andersartigkeit ist von Natur aus jedem faschistoiden diktatorischen System entgegengesetzt, wie es auch alle anderen Arten von Andersartigkeit sind. Anders zu sein, alles, was nicht Mehrheit ist, alles, was sich abhebt, ist jedem Diktator zuwider, weil er der Einzige sein muss, der besonders ist, der sich abheben, emporheben darf. Alles andere muss gleich sein, und da die Mehrheit gleich ist, lässt sich diese auch mit Leichtigkeit gegen Minderheiten, gegen Andersartigkeiten einschwören, aufhetzen, weil diese schon in freien Ländern immer suspekt sind. Besonders die, die mit den Spielarten der Lust zu tun haben, die von der Mehrheit nicht verstanden oder in sich selbst niedergedrückt und verdrängt werden, und mit ihnen auch alle, die sie ausleben, unterdrückt und verdrängt werden müssen. Und doch lassen sie sich nicht ausmerzen. In jedem Regime, unter allen Umständen, finden Menschen Möglichkeiten, sie selbst zu sein. So auch Ramon in dieser Viertelstunde, die schnell vorbeigeht und nach der er wieder allein ist, wieder so abwartend dasitzt wie zuvor, als wäre zwischendurch überhaupt nichts geschehen, als wäre zwischendurch nicht ein Stück Freiheit in diesem alten Laden zu spüren gewesen, das nun wieder verschwunden ist, keine Spuren hinterlassen habend, zumindest keine, die man sehen könnte.
Genau, das ist eigentlich sozusagen fast die Kernstelle des Buches, weil man könnte ja auch sagen, es ist die Geschichte einer schwulen Flucht. Und was sozusagen dadurch, dass der dann auch auf der Flucht dann angefahren worden ist und was daraus alles geworden ist, auch die Vorgeschichte kommt dann so ein bisschen ja auch noch. Aber das ist eigentlich der Kern. Ich weiß nicht, ob ihr das alle gesehen habt, es ist ziemlich weit hinten eigentlich diese Stelle. Und gleichwohl hat man eigentlich schon kurz nach der Anfangsstelle, die du vorhin gelesen hast, ist einem das ja schon ziemlich klar, was eigentlich der Hintergrund ist, obwohl das überhaupt nicht genannt, nicht wirklich angedeutet wird. Aber es gibt so eine Grundatmosphäre, wo man denkt, naja, das ist eine schwule Flucht. Wie ist das da beim Schreiben? Wie stark war das für dich da im Hintergrund? Und wie wichtig ist dir so atmosphärisches Schreiben?
Also, dass das Ganze eine schwule Fluchtgeschichte ist oder dass eben Sexualität der Fluchtgrund ist, unter anderem, das war, denke Ich erinnere mich nicht mehr so genau, aber ich glaube, es war mir relativ früh klar. Vor allem aber war das Thema einfach da. Mhm. Also ich habe das Buch angefangen vor mittlerweile dreieinhalb Jahren und das fiel zusammen mit einer Selbstfindung, wenn man so will. Und dementsprechend, wenn man geübt sozusagen ist, Bücher queer zu lesen, wie du das ja bist, logischerweise kann man das vielleicht, spürt man das vielleicht auch? Oder
meinst du, man muss wirklich geübt sein oder ist das ist es im Grunde umgekehrt, dass es nicht wahrnehmen eigentlich eher durch eine generelle Erwartungshaltung abtrainiert wird?
Das kann auch sein, aber ich glaube nicht, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich mir selbst das beim Schreiben eingestanden habe, dass es da ist. Mhm. Dementsprechend kann ich das für das Buch jetzt nicht beantworten, aber es kann gut sein, weil dieses Nicht-Eingestehen von etwas ist ja auch ein abtrainiert worden genau. haben, abtrainiert worden sein. Aber das Buch... Oder seit das fertig ist und seit das Thema einfach auch offener da ist in meinem Leben, schreibe ich auch viel, viel mehr an der Oberfläche zu dem Thema, als das in dem Buch der Fall ist. Also was da jetzt viel mitschwingt und in dem Kapitel vielleicht buchstäblich wird, ist in weiterer Folge, also in anderen Texten, die ich seitdem geschrieben habe, viel weiter an der Oberfläche und noch viel stärker Thema. Genau, also das hat was mit meinem Erwachsenwerden zu tun, aber ja, wenn man es rausliest, freut es mich sehr.
Ja, und Lesen und Bücher, es spielt in einer Buchhandlung, also in einer leeren Buchhandlung zwar, aber die Buchhandlung geistert ja geschlossenerweise noch ein bisschen mehr durch das Buch und Literatur auch. Und es gibt ja dann noch dieses eine Rilke-Gedicht, auf das ja auch das Cover sich bezieht. Vielleicht magst du dann da auch noch mal was zu sagen und gleich, bevor du anfängst, noch mal kurz die Erinnerung daran, Fragen und Anmerkungen und dergleichen sind mehr als willkommen.
Genau, also das Cover, ich weiß nicht, wie gut man es hier erkennt, sonst kann man es sich auch noch am Büchertisch nachher anschauen. Das Cover besteht aus einem kleinen Jungen, der zusammengekauert ist und dieser großen schwarzen Katze, diesem Panther und ein paar so Gebäuden oder Büchern oder was auch immer das sein mag. Und der Panther von Rilke spielt dementsprechend eine Rolle, dass Marianne, die Universitätsprofessorin, die ist eben Professorin für Literaturwissenschaft, was es mir sehr einfach machen lässt, sozusagen zu begründen, warum da diese Liebe für Literatur so rausscheint und es nicht nur ich bin, sondern auch eine der Figuren. Und Marianne findet in einem Notizheftchen, was dieser Flüchtling Ramon eben dabei hatte, dieses Gedicht. Und später im Laufe der Handlung wird das wichtig, weil sie jemanden finden muss, der ihn vielleicht gekannt hat oder der ihn vielleicht kennt. Und deswegen nimmt sie dieses Gedicht überall hin mit und zeigt das den Leuten und fragt sie in einem Land oder auch unter Leuten, die Deutsch vielleicht gar nicht können, ob sie dieses Gedicht kennen, weil das ein Indiz dafür sein könnte, dass die auch Ramon kennen. Ja, dementsprechend spielt Literatur eine ziemlich große Rolle für die Figur. Praktisch, was das Finden von Bekannten von Ramon angeht und auch ideell, weil sich Marianne sehr viele Gedanken darüber macht, inwiefern es ihr möglich war, obwohl ja Literatur Empathie hervorruft und Empathie trainiert, sagt man, wie es ihr möglich war, als Literaturlehrende solche menschenfeindliche Politik mitzutragen. Und das kann man sich ja auch, also das gibt es ja, dieses Dilemma gibt es ja überall. Mhm. Also es haben sehr, sehr gebildete, sehr, sehr belesene, schöngeistige Menschen ja auch furchtbare Dinge getan.
Und ja. Genau, und wir haben, da gibt es auch eine Frage jetzt schon. Ich hole mal kurz das Mikrofon. So. Du wolltest was fragen.
So, danke. Es ist ein bisschen eine witzige Frage. Ich habe gehört, es gibt eine Marianne in deinem Buch. Und du, dein Hauptprotagonist ist Marian. Habe ich ausgetauscht oder ist das Zufall?
Ja, leider Zufall.
Ja, es ist mir noch nie aufgefallen, tatsächlich. Nee, absoluter Zufall. Okay. Stimmt.
Bei Marian als männlicher Name ist auch nicht so gewöhnlich. Deswegen fragte ich mich, dass es vielleicht eine gegenseitige, unbewusste Befruchtung
ist. Nee, also ich habe tatsächlich ich kenne Marian und ich dachte mir, super Typ, super Name. Und dann habe ich das so genommen. Aber tatsächlich gab es auch schon Personen, die Amo gelesen haben und dachten, das ist ein Name, der für beide Geschlechter sein könnte. Also, ja. Wie Marianne? Wie ist
das so? Marianne weiß ich nicht mehr, aber was vielleicht auch für alle, die uns beide kennen, interessant ist, ist, dass eine der Figuren tatsächlich Anton heißt. Und das ergibt sich auch aus einer anderen Verbindung zwischen dir und diesem Buch, weil Anton hat seine Masterarbeit über Erich Kästner geschrieben und mehrere der Figuren sind nach Charakteren Kästners benannt, also eben Anton, Lotte, Emil, Fabian, genau. Mhm.
Noch. Ja.
Ja, es geht an Anton. Ich habe nur 30 Seiten von diesem Buch gelesen, habe gerade gestern gekauft. So, es könnte sein, dass die Antwort liegt ferner in das Buch. Welche Rolle spielt eigentlich diese dritte Person, die Emma, oder ist das eine Abwesenheit? Ist das ein Signal? Welche Rolle hat es gespielt für dich in das Schreibens?
Also Emma, ab dem Moment, wo Emma auftritt, bekommt die Konstellation so einen Recycling-Charakter. Also der Gedanke war, also der Ursprungsgedanke war, wenn ich mal eine Person geliebt habe und die Person auch eine andere Person geliebt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja recht hoch, dass ich die dritte Person vielleicht auch gut finde. Und im nächsten Gedanken dann, wenn ich mal eine Beziehung hatte und in eine neue gehe, dann bringe ich Muster und Erfahrungen der alten Beziehung mit. Und wenn jetzt aber die zwei Personen der neuen Beziehung dieselbe, ihr wisst, worauf ich hinaus will, und dann kommt der Recycling-Charakter dazu. Das heißt, sobald die dritte Person kommt, geht es um Muster, das ist so das eine. Und Emma, es bedeutet auch viel einfach die Frage von Erinnerung und wie viel schwingt in einer Erfahrung mit, die ich so ähnlich schon mal gemacht habe, als gegenwärtige Erfahrung in dem Moment, und das passt auch zu dem, was du vorhin meintest, und inwiefern erinnert mich das an eine frühere Erfahrung mit einer anderen Person, und deswegen finde ich es vielleicht auch gerade schön, die Erfahrung zu machen. Das bedeutet, ich würde sagen, die Figur Emma ist auch ein bisschen die Frage, wo findet hier eigentlich die Emotion gerade statt und ist die gegenwärtig, ist die vergangen? Und sie schließt auch am Ende des Textes, oh, das darf ich jetzt nicht vorgreifen, mehr. Also sie spielt keine Rolle mehr. Die Frage ist anders, wenn es nicht Emma, sondern Emo. Mhm. Das wäre egal.
Was ich mich so bei der Vorbereitung des Abends immer wieder gefragt habe, Rick vor allen Dingen, bei Anton wird ja sozusagen diese Idee, Vorstellung einer romantischen Liebesbeziehung wirklich durchanalysiert. Was für eine Rolle spielt sie eigentlich in deinem Roman?
Romantik.
Oder ja, romantische Liebe, Liebesbedürftigkeit, ich nenne auch bei Ramon. Ich meine, das ist nicht, dass mir das irgendwie defizitär vorkäme, aber er sucht ja eigentlich primär mal Sex.
Ja.
Ja. Das ist, und da ist er ja ein, er sozusagen den Menschen, den er liebt, dem er sich öffnet, das ist eigentlich nicht seine Perspektive, was auch jetzt irgendwie keine, nicht, ich nicht meine, dass es jetzt eine Fehlstelle ist, aber diese ganze Romantik, es gibt ja viele, die auch in Paarbeziehungen sind, auch Marianne muss ja da mit ihrem elenden Mann zu, irgendwie wieder zurechtkommen. Die Eltern von Ramon sind ja da, sie kommen vor. Aber was hat er, aber in welche Rolle spielt das bei dir eigentlich?
Bei mir persönlich?
Nein, dein Buch.
Also in dem Buch.
Ja. Ja.
Also für bei Ramon stellt sich, glaube ich, die Frage ganz einfach nicht, weil ja. Die Person, die er potenziell lieben könnte, das kann er nicht in der Situation, genau. In der er sich befindet. Also er kann sich schon lieben, aber es kann halt zu nichts führen. Und gegen Ende, was da vielleicht auch noch dazu kommt, wir wissen ja nicht, was er sich wünscht oder was er sich ersehnt, weil dieser ganze Erzählstrang von Ramon erzählt, bevor er flieht, ist einer, der komplett eine reine Außensicht. Man schaut da nie in die Köpfe der Figuren rein, in keine einzige. Dementsprechend, es kann gut sein oder es ist sehr naheliegend, dass er sich auch nach Liebe oder emotionaler Nähe sehnt. Was die anderen Figuren angeht, die Beziehung zwischen Marianne und Fabian, also Fabian ist ihr Mann, der Finanzminister Mehrlands, der ich habe ein einziges Mal eine Stelle bei so einer Lesung aus der Sicht von Fabian vorgelesen und das mache ich nie wieder, weil er einfach so grausig ist und ist das nicht mehr. Ja, kann ich einfach nicht. Dementsprechend, diese Beziehung ist sowieso, kann man vergessen. Die Beziehung zwischen den Eltern Ramons ist, glaube ich, sehr, sehr solidarisch, weil sie beide irgendwie tun, was sie können, um irgendetwas gegen diesen Diktator zu tun, ohne aber ihre Familie zu gefährden. Und dementsprechend sind beide eigentlich ständig erschöpft und halten sich aber gegenseitig irgendwo, glaube ich. Und dann gibt es noch eine sich vielleicht anbahnende Liebesbeziehung zwischen dem Sohn von Fabian und Marianne, dem Samuel, der auch gegen seinen Vater arbeitet, ohne dass das aber seine Mutter und sein Vater anfangs wissen. Und der verliebt sich auch, der verliebt sich gerade während dieser Geschichte in eine junge Frau. Genau. Also,
aber so richtig Brennstoff für Handlungen dergleichen ist es nicht. Bei dir gar nicht.
Nein,
das ist eigentlich auch ziemlich auffällig, oder?
Ja. Ja, also.
Hat sich da das Ganze politische so, war das so dominant in deinem Schreiberleben?
Ich würde auch gar nicht sagen, dass es gar kein Brennstoff für Handlung ist, weil dieses Zerfallen von der Ehe zwischen Marianne und Fabian, das ist schon sehr zentral.
Aber sie war auch sehr funktional. Ich meine, das war ja,
ja schon,
wir das auch da von der damaligen Regierung, also auch von der Schwarz-Blauen kannten, eine Clique, die sich da eben gefunden hat und ja, das, man blieb dann auch ehemäßig dann beieinander irgendwie so. Also genau. So, dass sagen, dieses Feuer von Amo ist da nicht so wirklich
nicht.
Drin, ne?
Überhaupt nicht. Und das war ganz einfach auch nicht, vielleicht kann ich das auch irgendwann mal verbinden, aber das war mir da auch nicht wichtig, weil wo das Buch Feuer hat, meiner Meinung nach, oder wo ich ihm zumindest versucht habe, Feuer zu geben, war dieser politische Kampf oder dieser Kampf um Menschlichkeit in einer unmenschlichen Situation. Und klar ist Liebe da auch wichtig. Und vor allem Marianne sagt ja aus ihrer geläuterten Haltung heraus, sagt sie sich, dass wenn jemand liebt oder redet sich ein, wenn jemand liebt, kann er oder sie nicht mit reiner Logik über Menschenleben entscheiden. Genau, also dementsprechend, ich glaube, Liebe ist was sehr, sehr Politisches, aber dementsprechend nichts, was, oder ganz einfach nichts, was in diesem Buch eine tatsächliche handlungstreibende Kraft wäre. Mhm. Also es ist kein sehr romantisches Buch, was man jetzt seinem Partner oder seiner Partnerin im Bett vorlesen würde, glaube ich.
Ja, wobei, also ich fand diese Leerstelle, die du vorhin, wie du es genannt hast, das fand ich eigentlich sozusagen, das ist für mich auch wirklich so ein Kernding, ne? Aber da kreist es rum und dann, ich hätte jetzt auch durchaus sagen, es verstanden, wenn du sagst, ja, das hat da nichts verloren eigentlich. Es ist so ein, es drängt eigentlich sozusagen, es verdeckt auch das, was zum Beispiel Ramon wirklich will. Ja,
ich weiß nicht, ich glaube schon, dass es was drin verloren hat, weil mir fallen jetzt tatsächlich auch noch andere Liebes- oder sich anbahnende Liebesbeziehungen an. Faruk zum Beispiel. Faruk ist ein ehemaliger Literaturprofessor, der dann von der neuen Regierung sozusagen eingespart wird und durch Marianne ersetzt wird, weil der halt nicht auf Linie ist. Und im Laufe der Handlung, durch all das Chaos, was entsteht, verliebt sich der tatsächlich in Marianne und die sich gegenseitig vielleicht auch ineinander. Mhm. Also ich würde nicht sagen, dass es gar keine Rolle spielt, aber es ist auf jeden Fall nicht zentral.
Und bei dir umgekehrt, die Verhältnisse, die waren dir eigentlich, außer so ein bisschen Karikatur, die Fremdenführerin durch Würzburg und sowas, hier ist dann die echte Zeit wieder am Wirken. Das hat die Verhältnisse, die waren bei dir eigentlich gar nicht so, sozusagen, das war dir nicht wichtig, oder?
Ja, also die Romantik bei Amo funktioniert, glaube ich, viel über Isolation vom Rest der Welt. Mhm. Und das ist ein Vorgang, der immer scheitert. Und es ist eigentlich eher ein Luxus, würde ich sagen, des Textes, dass er nur die Stellen erzählt, wo das annähernd funktioniert. Mhm. Also es gibt keinen Moment, wo sie beim Amt sitzen und irgendwelche Zettel ausfüllen müssen oder wo sie auf den Demo sind oder so. Es ist bewusst diese Isolation und dadurch auch eine Isolation vom Politischen ein Stück weit. Mhm. Die ist aber ganz klar utopisch und die ist auch so markiert. Also das ist, ich glaube, der Text nimmt sich das heraus, nur diese Momente zu erzählen und die gesellschaftlich-politischen Momente dazwischen sind dann die Leerstellen, die vielleicht dann auch zu füllen sind. Aber ja, es ist eher utopisch in dem Sinne. Mhm.
Ja, sind noch weitere Fragen und Anmerkungen von euch da? Ja,
das hört man ja sonst nicht. Ich habe mir gedacht, wenn man so als im parallelen Schreiben zweier Romane, die so verschieden sind, man erwartet ja vom jeweils anderen, wenn man dem das zum Lesen gibt, so eine Art von objektiven Kritiker. Ne? Wie weit beeinflusst das dann das jeweils andere Werk? Weiß nicht, also es ist sehr verschieden, ja, aber jeder hat ja von dem anderen, sofern er es gelesen hat, eine Meinung. Und das Ideal wäre der objektive Kritiker, aber es kann natürlich sein, da spielen ja auch geschmäcklerische Sachen eine Rolle. Und hat das irgendwas bewirkt, oder?
Also ich glaube, in dem Fall waren die Schreibprozesse eher versetzt.
Ja.
Aber ich glaube, bei uns ist es das Formale etwas, wo wir viel voneinander lernen. Also ich habe jetzt vorgestern ausgefragt, wie man eigentlich einen richtigen Roman, einen längeren schreibt und wie er da vorgeht. Und ich komme ja eben mehr aus dem Szenischen. Also ich glaube, dass wir da technisch uns viel austauschen. Und aber jetzt die Handlung und die Inhalte in dem Fall relativ versetzt entstanden sind. Aber über zukünftige
Dann ist es eher so eine Art Assistent, der jeweils andere, ne?
Ja, ich bin gerade am Überlegen, wie zeitversetzt das Ganze war. Weil als ich das zum ersten Mal gehört habe, war das schon beim Marco, also beim Lektor. Aber kurz bevor das dann oder eine der Endversionen habe ich dir dann zum Lesen gegeben und das hast du dann auch gelesen. Anton hat auch einen ganz tollen, ein ganz tolles Zitat für den Buchrücken dann beigesteuert. Genau. Ich weiß nicht, ich glaube, also ohne dir was unterstellen zu wollen oder uns, ich glaube, wir haben dann doch sehr unterschiedliche, oder wir wollen einfach unterschiedliche Sachen auch von dem, was wir tun. Ne? Und deswegen kommt man sich da, glaube ich, auch einflussmäßig nicht so stark in die Quere, außer was halt so tatsächlich technische Sachen angeht. Wie schreibt man ein Drama? Wie schreibt man einen Roman? Warum klingen deine Dialoge so natürlich und all diese Dinge? Aber von, ja, ich finde das eigentlich ganz angenehm, dass man, dass es doch so unterschiedlich ist, dass man, dass es einem eigentlich auch schwerfällt, sich tatsächlich was abzuschauen oder dass man Gefahr läuft, irgendwas zu kopieren oder zu imitieren. Das passiert einfach nicht, weil es einfach zwei komplett unterschiedliche Projekte waren und auch weiterhin sind. Wenn ich mir jetzt so anschaue, was du jetzt gerade machst und was ich mache, da läuft man eigentlich auch kaum Gefahr, sozusagen sich wirklich irgendwas abzuschreiben.
Das hatte ich jetzt eigentlich gar nicht gemeint, sondern eher, dass es den Text ja verändern kann. Also ja. In eine Richtung, ich meine, es kann ja auch zum Guten sein, das muss ja nicht sein, dass das jetzt einen vom Weg abbringt oder so. Ne?
Ja. Also es gibt schon Momente in der Entwicklung eines Projekts, wo man ja vor großen Entscheidungen steht und sich dann die Meinung von den Kolleginnen einholt. Ich glaube aber auch, dass übers Technische hinaus, wenn es in den Inhalt geht, dass auch eine gewisse Vorsicht ist vor den Projekten der anderen. Das ist bei uns, glaube ich, im ganzen Kollektiv so, dass wir uns sehr dafür schätzen, für unsere eigene Art Texte zu entwickeln und dann uns gezielt um Rat fragen, uns über Technisches austauschen, aber auch jede Person für sich an ihrem Projekt arbeiten lassen. Das gehört dann auch dazu.
Ja, ja und auch, dass man, finde ich, sehr stark darauf vertrauen kann, dass die Person, der man das aktuelle Manuskript gibt, also wenn ich dir einen Text gebe, dann weiß ich meistens sehr genau, dass das jetzt nichts ist, was du schreiben würdest und was dich irgendwie literarisch interessiert, selbst zu tun, meine ich. Und dann, aber das ist, finde ich, da kann man dann fast darauf vertrauen, dass das Ganze halt objektiver ist oder einfach von eine größere Außenperspektive oder eine weiter Außenperspektive ist, soweit möglich halt, weil wir im Endeffekt eh immer noch dasselbe tun, weil es bleibt ja dann eh immer noch Geschreibsel. Genau, also das ist eigentlich mit allen so. Wir machen alle in dem Verlag so stark unterschiedliche Dinge, dass wir uns technische Tipps geben können und einander auch, glaube ich, für gewisse Aspekte oder wir schätzen gewisse Aspekte am jeweils anderen Schreiben. Aber ja, wir fokussieren uns dann auch sehr auf technische Tipps und wollen jetzt, nur weil das nicht unser Projekt ist, nicht im Gegenüber das eigene Projekt ausreden. Oder wir führen eigentlich so gut wie nie Grundsatzdiskussionen, obwohl das Potenzial da wäre. Genau.
Ja. Ich meine, ich finde das nämlich so total toll auch, dass das einfach so in eure Prozesse irgendwie eingebunden ist, wie stark und ich meine, mit dem Beeinflussen habe ich vielleicht auch den falschen Trigger gesetzt, ja. Weil ich meine, was bei mir im Hinterkopf ist, wir sind in diesen modernen Zeiten an einem Punkt angelangt, wo sehr viele Autoren sehr effektiv sich auch gegen Kritik abschirmen können. Ich meine, durch das Self-Publishing kannst du einen Roman auf den Markt schmeißen, den kein Mensch vorher gelesen hat, wenn du das Geld hast und so weiter. Das kommt dann einfach, wo man dann auch verlagseitig oft hört, dass da vor allem keine Einsicht mehr von den Autoren da ist, sich mal auseinanderzusetzen mit einem Lektorat und mit Kritik und so weiter. Und da finde ich dann euer Art vorzugehen, ihr habt das glaube ich, ja eh schon auch geschildert mit Verlag und allem drum und dran. Das ist ja ein tolles, eine tolle Konstellation, ne? Und die ist sicherlich sehr produktiv. Und also ich habe das mit dieser objektiven Kritik und der Assistenz oder dem Einfluss auf ein Werk, das sehr positiv gemeint, ne? Also ich komme aus einer ganz anderen Richtung. Vielleicht habt ihr mich da auch missverstanden.
Es geht, glaube ich, auch so ein bisschen in die Richtung, also das ist einerseits eine buchhändlerische Geschichte auch, weil wir sind ja wirklich diesem Tsunami an unlektorierten Sachen auch ausgesetzt, ja, und die angeblichen 2-3 Perlen, die in diesen Millionen drin sind, wer weiß, wo die sind, ja, und umgekehrt, sagen von der Publikumswirksamkeit ist es vielleicht, wäre es ja für euch nicht ganz unwahrscheinlich, dass ihr sogar, wenn ihr das mit Self-Publishing gemacht hättet, letztlich genauso viele Bücher irgendwie verkauft hättet, wie jetzt, dass ihr zu einem ambitionierten Verlag gegangen seid. Und ich glaube, da geht es auch ein bisschen die Richtung von Jürgen hin. Das ist ja auch eine Entscheidung, sich dem auszusetzen und nicht einfach zu sagen, okay, fertig geschrieben, ich lasse es drucken und warte, was passiert, sondern dieses, sozusagen dieser Zwischenschritt eben so ein Kollektiv, also auch, muss es jetzt auch gar nicht sozusagen jetzt so ideologisch Kollektiv nennen, es ist eine Autorinnengemeinschaft, es gibt ein Lektorat, es gibt ein oder zwei Verlegerinnen, Verleger. Das ist ja auch nochmal ist ja auch für euch nochmal eine Entscheidung, das eigentlich so zu machen, ne?
Absolut. Und also ich glaube, der Punkt ist, es macht auch einfach wenig Spaß. Also Self-Publishing stelle ich mir ja schrecklich vor. Und der Quatsch am Schreiben ist ja, dass es sehr einsam ist und dass sehr viel einzelne Menschen versuchen, an große Institutionen anzudocken. Und es eben, was ich eingangs meinte, eben dieses Ohnmachtsgefühl entsteht. Und deswegen ist auch, also der Move zu sagen, ich nehme jetzt Geld in die Hand und lasse es selbst veröffentlichen, wäre dann vielleicht was Trotziges oder was man aus einem Prinzip heraus macht. Aber es geht ja um den Austausch. Es geht darum, das seinen Freunden und Freundinnen zu zeigen. Es geht darum, Lesungen zu veranstalten, damit durch die Gegend zu fahren und den Austausch herzustellen. Und dieser Zwischenschritt, das über ein Achtung, ideologischer Begriff, kollektiv zu machen und das auch noch eine freundschaftliche Ebene hat, das ist halt irgendwie eine Praxis von Literatur ins Leben reinbringen. Wo sie ja.
Das hat ja auch im Grunde viel mit deinem Buch zu tun, weil da diese Einsamkeit, diese Beziehung, man, die sind dann zu zweit, aber so wie du sie darstellst, sind sie einsam gegenüber dem Rest der Welt, ne? Aber es funktioniert nicht ohne den Rest der Welt, ne? Also,
ja, und ich genieße das auch ganz einfach. Also ich finde das richtig, richtig schön, in diesem Kollektiv zu sein und einfach befreundet zu sein mit Leuten, die dasselbe machen und die irgendwie am selben größeren Projekt Literatur arbeiten und sich gegenseitig unterstützen und sich gehalten fühlen und wissen, man hat Leute, die das... Man hat zumindest diese Leute auf jeden Fall, die das lesen werden, was man liest, was man schreibt. Und ja, also es ist nichts Utopischeres oder eine Utopie von mir ist mal für länger, für 2 Wochen oder so, mit eben all diesen Leuten irgendwo ein Haus an irgendeinem Meer zu mieten und zusammen zu schreiben und zusammen zu trinken und ja, einfach dieses Kollektiv auch zusammenzubringen, weil schon so, wo man so weit auseinander in vielen Fällen ist, es ist schon so, so schön. Und wenn alle auf einem Fleck sind, sicher noch mehr. Und treibt auch an irgendwie, finde ich.
Nun gut, herzlichen Dank euch beiden. Ich würde sagen, wir können jetzt auch mal in die intimere Phase dieser Veranstaltung übergehen. Das heißt, wir lösen jetzt diese große Runde auf. Wir sind alle noch da, also die beiden Autoren natürlich, Jürgen und ich auch. Es ist Gelegenheit, das Buch zu kaufen, wenn wer es schon hat, auch so zu bringen und signieren zu lassen. Und natürlich auch jetzt so vielleicht ein bisschen im kleineren Kreis weiterzusprechen, was man vielleicht einfach mal so unter vier Augen einfach mal ansprechen will. Herzlichen Dank fürs Kommen, fürs Zuhören, fürs Fragen stellen und ja, danke. Wir hoffen, wir das war ja, wir sind ja froh, dass es euch gibt, denn die Buchhändler wären ohne ihre Autorinnen und ohne ihre Verlage eigentlich nichts. Deswegen jetzt genug des Dankes, einen schönen Abend.
Das war die Wiedergabe einer Veranstaltung, die wir am 19. September 2024 aufgenommen haben. Gäste waren Rick Rupert und Anton Maria Moser. Rick Rupert las aus seinem Romandebüt »Der schlimmste Feind«. Anton Maria Moser präsentierte sein Buch »Amo«. Das Gespräch mit den beiden Autoren hat Veit Georg Schmidt geführt.
Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.